der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einer besonders wichtigen Folge. Es geht um die Abhängigkeit der Advertiser von der Plattformökonomie. Ich habe heute Philipp Klöckner im Interview, den ihr eventuell schon von dem OMR-Podcast kennt. Wir wollen uns heute darauf konzentrieren, was denn diese Plattformkonzentration für die Advertiser bedeutet. Um das mal vorwegzunehmen, meiner Meinung nach, bin gespannt, was Philipp dazu sagt, sind wir Zeitzeugen der größten Verschiebung von Media- und Advertising-Geld in die Plattformökonomie. Ach, wir stehen mitten auf dem Schlachtfeld. Herzlich willkommen, Pip.
Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Super. Auch wenn die meisten dich schon kennen, du bist nicht nur ein Experte, sondern aus meiner Sicht bist du ein hervorragender Gesprächspartner, weil du die seltene Kombination hast, dass du auf der einen Seite ein super breites Wissen hast über Geschäftsmodelle, Monetarisierungsmöglichkeiten, aber auch ein sehr, sehr tiefes Wissen, also von der 35.000 Fuß Flughöhe bis zur tiefen Bohrung, weil du nicht nur Analyst bist, sondern auch aus der Praxis kommst, immer noch in der Praxis bist und zudem, und das macht das natürlich, das rundet das nur ab, ein quantitativ getriebener Mensch bist. Das heißt, für Analysen müssen wir uns hier nicht auf Anekdotisches verlassen, sondern wir können das aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten hier besprechen und deshalb freue ich mich sehr. Pip, stell dich doch bitte trotzdem mal kurz vor. Oder kurz so lange, wie du möchtest.
Ja, gern. Philipp Klöckner, ich verdiene meine Brötchen als Advisor und Angel Investor. Das heißt, ich berate Startups, Wachstumsunternehmen und mehr auch so das Top-Tier der Private Equity Funds in Europa. Zu den Fragen Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Produkt und teilweise Business Intelligence auch. Hab einen betriebswirtschaftlichen Background, habe 2005 bei Idealo angefangen, dem Marktführer und Preisvergleich in Deutschland oder Europa vielleicht. Hab dort sehr schnell lernen können und auch sehr schnell viel Verantwortung übernehmen können. Ideal ist derzeit unheimlich schnell gewachsen. Ich glaube, als ich angefangen habe, waren es 50 Mitarbeiter. Als ich gegangen bin, über 700 wahrscheinlich. Das heißt, ich hatte den großen Vorteil, dass ich mir mehr oder weniger selber Themengebiete jeden Tag dazu raffen konnte, um mehr zu machen, um ein bisschen Marketing, ein bisschen Produkt, ein bisschen SEO zu machen. Und gleichzeitig auch unheimlich viel Verantwortung selber zu übernehmen. Und man konnte bei Ideal natürlich, da existierte schon viel Wissen und zu der Zeit auch wirklich Herrschaftswissen, von dem man profitieren konnte. Gleichzeitig konnte man durch die viele Verantwortung unheimlich schnell auch selber lernen. Und 2011 ist dann so ein bisschen die Lernkurve verflacht wahrscheinlich. Und dann habe ich ein Gespräch mit Oliver Samba gehabt. Der wollte zu der Zeit nochmal ein neues Idealo bauen. Das war jetzt aber nicht, wie ich mich im Spiegel gesehen habe. Deswegen habe ich zu der Zeit einfach alle besonders SEO-abhängigen Rocket-Projekte sehr aktiv beraten. Also immer, wenn es um Plattformen, also Marktplätze, Classifieds, Vertical Search-Produkte gab, habe ich da sehr intensiv mitgearbeitet. Und seit 2-3 Jahren stelle ich dieses Wissen eben mehr und mehr auch Kapitalgebern zur Verfügung.
Super. Ich finde gerade diese Schnittstelle zwischen der Kapitalmarktbetrachtung und dem, was wirklich im Advertising passiert, die finde ich besonders relevant, weil es gibt ja viele Legacy-Marketing-Systeme, die, glaube ich, entweder stecken sie den Kopf in den Sand oder sie haben noch nicht ausreichend Transparenz darüber, was eigentlich in diesem Markt gerade passiert und vor allen Dingen, wie nachhaltig diese Veränderung auf die Geschäftsmodelle von beiden Seiten, also für die Publishing-Seite, dort, wo wir heute noch unsere Advertising-Dollars lassen, aber auch insbesondere für die Advertising-Seite irgendwie, welche fundamentalen Veränderungen dadurch entstehen. Da ist die Abhängigkeit von ganz wenigen im Grunde nur ein Teil der Herausforderung, dieser Paradigmenwechsel, den diese Plattformen mitbringen, vermutlich der größere Teil. Dazu werden wir gleich kommen. Und für alle, die jetzt kein gesteigertes Interesse am Search, am Classifieds und am aber am SEO haben. Das ist hier eine Folge, da geht es insbesondere um die Advertiser, die nicht ihre DNA in der Direct-to-Response oder Direct-to-Consumer-Welt haben, sondern auch gerade diejenigen, die zum Beispiel im Upper Funnel, im Demand Generation, also im TV, im analogen, linearen TV groß geworden sind und aber auch für Händler, Marken, die noch indirekt distribuieren. Aber da werden wir gleich zu kommen. Pip, wir haben, wir nehmen diese Folge hier am Freitag vor Pfingsten auf. Die Corona-Krise ist schon verhältnismäßig weit fortgeschritten, so weit, wie man das jetzt sagen kann. Wir wissen jetzt, was wir nicht wissen. Aber was man hier schon mal sagen kann, ist, dass nicht nur Big Tech, sondern die drei westlichen Player aus Big Tech, also im Wesentlichen Google, Facebook und Amazon, einen riesigen Melt-up in Bewertungen haben. Ich glaube, alle drei hatten oder wir haben einen riesen Catch-up gehabt, also insbesondere Amazon, aus diversen Gründen. Und meine These ist, das wird zu einer Beschleunigung führen, wie Marketing-Dollars in Zukunft wandern werden. Stimmst du dem zu oder siehst du es anders?
Würde ich wahrscheinlich zustimmen, genau. Ich glaube, weil wenn ich anfange, die Marketingbudgets sind jetzt größtenteils runtergefahren bei vielen Geschäftsmodellen, einfach weil die zugrunde liegende Ökonomie teilweise lahmgelegt ist. Und wenn das wieder hochgefahren wird, dann wird es vielleicht ein besonders hohes Kostenbewusstsein geben, weil sich teilweise die Inhaberstrukturen bei Firmen geändert haben zu dem Zeitpunkt oder weil man eben wirklich jeden Dollar zweimal umdrehen muss. Und dann sucht man wahrscheinlich nach besonders gut messbaren Kanälen. Also es ist ein viel wagnisvoller Schritt und eventuell auch teurer Schritt, das TV-Budget für 2 Jahre wieder zu committen, im Vergleich zu jetzt mal anzufangen, wieder das Google- oder Facebook-Advertising zu testen, wo ich sehr schnell Response bekomme, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Und davon geht man, glaube ich, aus, dass davon eben wieder die großen Netzwerke profitieren werden und dass wahrscheinlich das klassische Werbegeschäft sich vielleicht langsam erholen wird davon oder vielleicht auch nie wieder auf den Status von vor Corona zurückkommt. Das ist wahrscheinlich sogar das wahrscheinlichere Szenario.
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen dem kurzfristigen Effekt, weil klar, große Advertiser sind gerade gar nicht in der Lage, Spending zu machen. Und natürlich sind die werbefinanzierten Plays, also insbesondere jetzt irgendwie Facebook, tiefer zurückgegangen. Facebook und Google ja auch, das wissen wir noch nicht. Wir haben die Zahlen für die zweiten und dritten Quartale, da sind wir alle ganz gespannt, wie das sich wirklich auswächst. Aber das sind ja vor allen Dingen auch sogenannte Lower-Funnel-Spendings, die relativ schnell rausgegangen sind im Upper-Funnel. Wenn sich alles wieder beruhigt hat, die Reichweiten sich, Reichweite ist eine Thema, aber insbesondere dann die Monetarisierungsmöglichkeiten für Kommunikation auf einen anderen Prüfstand gestellt werden, gehen wir davon aus, dass vielleicht packen wir die dreimal vielleicht gehen wir die dreimal kurz durch, weil insbesondere bei den neuen Playern, also gerade Amazon und später werden wir auch noch über ByteDance, also insbesondere TikTok mal kurz sprechen. Vielleicht gehen wir die drei großen durch, weil das muss man vielleicht auch nochmal sagen für alle, die jetzt nicht von morgens bis abends über digitale Media nachdenken. Das sind ja heute schon die Plattformen, die nicht nur im Digitalen eine absolute Konzentration auf sich vereinbaren. Also es ist ja kein Geheimnis, dass irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was die aktuelle Zahl ist, aber ich glaube auf jeden Fall irgendwie größer 80% der digitalen Spendings im US-amerikanischen Markt gehen schon in diese drei Plattformen rein. Und heute über Gesamtmedia-Spendings ist ja heute schon so, dass auf mindestens mehr als die Hälfte aller Media-Spendings zu diesen drei Plattformen fließen mit einer, und das ist das Besondere, mit einer steigenden Tendenz. Und das war es ja auch schon vor der Corona-Krise. Fangen wir mal mit Google an. Ich mag insbesondere, du bist ja, sagen wir mal, deine DNA ist ja sehr Google-nah, also weil du auf der organischen Seite, glaube ich, deine ersten Spuren verdient hast. Und was ich besonders an dir schätze, ist, du bist kein Google-Jünger, sondern du hast eine sehr, aus meiner Sicht, sehr differenzierte und durchaus auch gerechtfertigt kritische Sicht auf den Status quo von Google. Ist Google an seinem Zenit?
Zunächst freue ich mich mal, dass du es differenziert nennst, weil die meisten brechen das als Google-Hater runter.
Ja.
Tatsächlich habe ich Google natürlich unheimlich viel zu verdanken, weil ich viel in SEO gelernt habe und einen Großteil meiner Karriere sozusagen aus Search, sowohl Paid als auch SEO kommt. Die Frage war, ob wir Peak Google erreicht haben oder... Was man bei Google, glaube ich, zumindest im Search-Geschäft, also Alphabet, die Mutter-Company von Google, muss man ja unterteilen im Cloud-Geschäft, YouTube-Geschäft, so ein paar Other Bets, aber der Löwenanteil ist immer noch Search.
Ja, vielleicht dürfen wir da einhören, wenn wir über Google sprechen, finde ich genau richtig. Am liebsten würde ich über Google Marketing sprechen, also damit meine ich dann den Search-Bereich, aber auch den YouTube- und Display-Bereich, weil die anderen Alphabet-Beteiligungen, die sind mehr oder weniger nicht marketingrelevant. Das ist toll aus einer Börsenperspektive, aber für uns Advertiser ist ja vor allen Dingen, ich würde mal sagen, alles was Search, YouTube und Display-Relevanz ist. Also okay. da meine Frage bezieht sich auf, sagen wir mal, sind die insbesondere im Kerngeschäft Search am Peak und wie sieht es eigentlich mit den zwei anderen Gattungen aus digital Bewegtbild und Display aus? Aber fangen wir mal mit Search an.
Genau, bei Search sieht es eigentlich so aus, dass sich eine Verlangsamung des Wachstums zumindest anzeichnet. Das ist in der Vergangenheit immer sehr dynamisch, um die 20 teilweise ein bisschen schneller Prozent gewachsen. Und da scheint es einfach vielleicht keinen Peak zu geben, aber das Wachstum verlangsamt sich. Das liegt so ein bisschen daran, dass der Treiber für das Suchgeschäft natürlich das Suchverhalten der Nutzer ist. Und dass bisher ein Großteil von dem Umsatzwachstum getrieben wurde durch die Belegung der Suchergebnisseiten mit immer mehr Werbung. Also der Anteil hat sich von irgendwie zwei Anzeigen, die am Anfang oben drüber waren, auf teilweise über 100%, also dass die ganze Seite mit Werbung bedeckt ist oder mit Werbung und Google-Produkten bedeckt ist, verändert. Und es fühlt sich so an, als müsse es ja ein natürliches Limit für diese Ausbreitung auf den Suchergebnisseiten geben. Um fair zu sein, muss ich sagen, ich hätte das Gleiche immer auch vor 2 oder 3 Jahren gesagt. Auch da hat sich es angefühlt, wie noch mehr kann man da nicht raufpassen. Aber ja. Google schafft es schon, da immer wieder noch mehr Klicks zu generieren. Das ist so ein bisschen dadurch begrenzt, aber dass je mehr Klicks sie generieren, dass damit auch der CPC so ein bisschen verfällt. Das ist, würde man einfach am besten vielleicht mit Inflation beschreiben. Mhm. Also dass, wenn sich die grundlegende Transaktionsmenge, die sich dort hinter, oder das Transaktionsvolumen, was sich hinter den Suchen verbirgt, hinter den Intentionen der Nutzer, wenn das nicht deutlich schneller wächst als der E-Commerce-Markt und ich aber immer mehr Klicks generiere, dann muss sozusagen der Wert eines jeden Klicks, das ist ja ein Nullsummspiel letztlich, muss ein bisschen zurückgehen, weil die relativ rational agierenden Advertiser natürlich...
die relativ rational, strategische oder Unwissenheit.
Ja, Google versucht ja schon Tricks zu finden, dass den Leuten erlauben, auf Position 1 zu bieten, statt auf einen gewissen Ziel ROI zu bieten.
Das ist irrational.
Das kommt darauf an, was die speziellen Unternehmensziele sind oder auch wie das Ego des CEOs dort ausgestattet ist. Aber rational erscheint mir das nicht. Nee, also wir würden wahrscheinlich beide irgendwie mit einem ROAS oder ROI-basierten Bidding da rangehen.
Oder einem Kack.
Oder einem Kack, genau.
Ja. Ja, also Kundenakquisitionskosten.
Genau, Kundenakquisitionskosten. Ja, das heißt, sofern wir unterstellen, die agieren zumindest weitestgehend rational, dann sehe ich eigentlich, dass dadurch, dass immer mehr, dass eine Transaktion durch immer mehr Klicks geteilt wird und ich dann immer weniger sozusagen von der Transaktion auf den einzelnen Klick zurückattribuieren kann, muss ich zwangsläufig oder muss mein Bidding, das ja hoffentlich automatisiert ist, eigentlich lernen, dass ich ein bisschen weniger für diese Klicks ausgeben muss.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist also erstens, das ist die Cash-Cow von Google. Paid Search ist die Cash-Cow und aus einer Advertiser-Perspektive ist das auch ein bisschen vergleichbar mit dem Dilemma zwischen Reichweite, Kontakten und Wallets oder User. Das heißt, nur weil ich mehr Kontakte generiere oder erreiche, heißt das nicht zwangsläufig, dass mein Share of Wallet, der kann sich verändern, aber dass mein Spending aus einer Konsumentensicht dadurch größer wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann in einem auktionsgetriebenen Modell heißt das, wenn alle, wie du sagst, halbwegs rational vorgehen, erkennen die Advertiser in ihrem Bidding, dass der Wert eines Klicks eher geringer wird. Also das ist eine Deflation, weil natürlich die Conversion-Wahrscheinlichkeit, selbst wenn immer mehr Leute suchen, heißt das nicht, dass die Conversion dadurch höher wird oder der Deckungsbeitrag pro Klick Steigt da nicht. Das heißt, Google muss doch im Grunde, ich glaube, du hast es auch schon veröffentlicht, also die Tatsache, dass die KPIs, die Google selbst noch reportet, eigentlich immer weniger werden in den Bereichen, wo man erkennen kann, dass die Suchen vielleicht mehr werden, aber dieser wesentliche KPI des CPCs sich nicht, also gerade in den etablierten Verticals, sich nicht weiter relevant weiterentwickelt. Das heißt doch im Grunde, dass Google andere Monetarisierungsmöglichkeiten finden muss. Also entweder weniger organische Reichweite zur Verfügung stellen muss oder andere Monetarisierungsmöglichkeit finden muss, durch andere Geschäftsmodelle zum Beispiel.
Absolut. Es gibt noch ein paar andere kleinere Maßnahmen, die Google, glaube ich, versucht, mit dem Ziel, die Conversion hinter den Shops eigentlich zu erhöhen, weil auch das natürlich dann wieder zu einer erhöhten Ausgabebereitschaft führen würde. Das heißt, sie bringen eigentlich sehr systematisch und strategisch Advertisern bei, wie sie die Conversion im Shop erhöhen, wie sie die Seiten noch userfreundlicher gestalten, weil das natürlich so ein bisschen dieser Inflation oder diesem CPC-Verfall entgegenwirken kann. Weil wenn ich sozusagen aus dem gleichen Traffic dann schneller zu der Conversion komme, dann kann das theoretisch mir wieder erlauben, meine Bits zu erhöhen, aus der ganz normalen mathematischen Logik. Und das funktioniert natürlich auch. Die andere Maßnahme ist, wie du sagst...
Da müssen wir ja auch Google, glaube ich, auch Tribut zollen. Das ist ja auch erstmal richtig, ne? Also Seiten zu bauen, die eine bessere Conversion, also eine bessere User Experience bringen, das ist... Also man könnte sich überlegen, warum ist das... Also wer hat das Interesse, aus welchen Gründen? Aber bessere Seiten, bessere User Experience, schnellere Ladegeschwindigkeiten, mobil freundlich optimierte Seiten, da kann doch keiner was dagegen haben, oder?
Ja, da machen wir vielleicht mal einen kleinen Sidestep. Also wie gesagt, Google hat, glaube ich, 97% Marktanteil im horizontalen Suchemarkt.
Und die Suche ist ja, also in den Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen ist die Suche immer noch eine große Spending-Kategorie. Bei den CPGs, FMCGs, Automotives, Pharma, ist die Suche mit Ausnahme von Brand-Searches nicht ganz so bedeutsam. Ne? Aber sagen wir mal, Suche ist immer noch eine Macht, insbesondere bei den Direct-to-Consumer Lower-Funnel-Marketing-Aktivitäten.
Absolut. Vom Lower-Funnel, High-Intent Traffic, also wenn die Attention schon da ist und eigentlich die Entscheidung gefasst wurde, jetzt was zu kaufen, dann ist Search wahrscheinlich nach wie vor der wichtigste Kanal und auch vollkommen unbestritten oder
unchallenged. Also absolut hohe Abhängigkeit.
Genau. Und jetzt sagst du, das ist natürlich sozusagen im Sinne der Nutzer, und Google ist der Advokat der Nutzer, wenn der zu diesen Veränderungen drängt. Aber tatsächlich fehlt da natürlich so ein bisschen die Freiwilligkeit bei den Shops, weil einerseits geben die großen Tech-Konzerne unheimlich viel Geld aus, um Regulierungen zu verhindern, wenn sie selbst betrifft. Andererseits sind sie großartig da drin, den Rest des Netzes eigentlich zu regulieren, indem sie Verhaltensmaßstäbe etablieren oder Best Practices etablieren, die man sich eigentlich aber nicht aussuchen kann, ob man sie erfüllt, sondern weil ich in einer ständigen Konkurrenzsituation mit meinem Co-Advertiser, also mit meinem Competitor bin, der natürlich versucht auch das Beste aus diesen Kanälen herauszuholen, bin ich in einem Gefangenen-Dilemma und muss eigentlich, selbst wenn ich die Maßnahmen teilweise gar nicht befürworte, weil Google da so ein bisschen mit der Karotte und dem Stick spielt, muss ich trotzdem diesen Regulierungen Folge leisten. Ein super Beispiel ist, oder ich glaube, sozusagen das, was so ein bisschen das am absurdesten zeigt, ist wahrscheinlich AMP, diese Accelerated Mobile Pages. Es würde ja niemand so debil sein und auf die Idee kommen, jetzt seine gesamte Webseite in das Ökosystem eines anderen zu verlagern, auf viele Tracking-Möglichkeiten zu verzichten und noch die Hälfte der Werbung rausschmeißen zu müssen.
Es sei denn, er muss.
Es sei denn, er muss. Und natürlich muss man nicht, man kann sich das aussuchen, aber wenn man eben Rationalität unterstellt, dann entsteht dieser Druck eben durch das Gefangenendilemma, in dem sich Advertiser befinden, dass wenn nur einer aus der Industrie sozusagen weich wird und dem Google-Ratschlag dort folgt, hat er einen relativen Vorteil. Und damit dieser relative Vorteil nicht entsteht, müssen dann alle eigentlich nachziehen und dann folgt man eigentlich jedem Standard, den Google etabliert. Das im Paid Search ist es wahrscheinlich am ehesten der Quality Factor, der da genutzt wird als Stick. Also
als Irration, also als nicht direkt durch den Advertiser beeinflussbaren Parameter, den Google nutzt, um seine Auktion auch in seinem Sinn zu optimieren.
Genau, ich weiß nicht, ob wir da übereinstimmen, aber ich würde sagen, der Quality Factor ist ein gewisses gedankliches Konstrukt, der Google die Möglichkeit lässt, genau solche Maßnahmen eben zu unterstützen, ohne zuzugeben, dass es eigentlich hauptsächlich um Klickrate und CPC geht
in der Aktion. Das finde ich ganz wichtig, weil in der durchschnittlichen öffentlichen Wahrnehmung ist der Qualitätsfaktor etwas, was so mehr oder weniger allen hilft. Aber in Wirklichkeit ist auch der Schieberegler, der überwiegend vor allen Dingen der Monetarisierung, also der Produktivität von Google hilft.
Genau. Ich würde ihn größtenteils runterbrechen auf, das ist zu 90-95% CTR. Mhm. Und dann dadurch, dass ich aber behaupte oder dass ich ein System, das Qualitätsfaktor heißt, etabliere, kann ich halt darüber wieder sagen, um den Qualitätsfaktor zu erhöhen, musst du diese Sachen machen, die wir für vorteilhaft halten für den Rest des Netzes.
Vielleicht darf ich ganz kurz einordnen für diejenigen, die jetzt nicht ständig über Suche nachdenken. Warum beeinflusst das die CTR, also die Click-Through-Rate? Weil bei einem Gebotspreis, der dann möglichst hoch ist aus Sicht des Auktionators, ist auch wichtig, dass möglichst viel Zuschläge passieren. Und das ist wiederum die CTR, die, also je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Nutzer auf einer Ergebnisseite auch klickt, desto höher ist praktisch im Einzelhandel wäre das die Flächenproduktivität, also die Produktivität, die ich pro Suche generieren kann aus der Google-Sicht. Das ist der wesentliche Treiber, die CTR und der CPC. Also CTR mal CPC ist der wesentliche Monetarisierungstreiber für ein Suchergebnis.
Genau. Hat das richtig? Ja, man kann es vielleicht sogar noch einfacher formulieren. Also ich glaube, viele Marketer unterliegen der Illusion, dass Google ein CPC-basiertes Modell ist. Letztendlich zahle ich einen CPM bei Google, weil das knappe Gut, das ökonomische Gut von Google ist natürlich die verschiedenen Suchanfragen, also die Augen der Nutzer letztlich. Und ich befinde mich im Auktionssystem für diesen Spot. Mhm. Und Google selbst kann seinen Umsatz nur optimieren, wenn sie ihren internen CPM auf den Suchergebnisseiten optimieren. Das heißt, ich habe entweder die Wahl, dass meine Anzeige, wie du sagst, besonders oft geklickt wird. Mhm. Dann muss ich weniger zahlen, weil ich sozusagen einen Volumeneffekt habe. Mhm. Oder ich habe die Wahl, dass ich besonders viel biete für meinen Klick. Dann muss sie relativ weniger geboten, relativ weniger geklickt werden. Und ich komme durch einen trotzdem sehr guten, sich ergebenden CPM dann vielleicht trotzdem in die erste Position. Mhm. Also das ist teilweise noch gar nicht verstanden, glaube ich, dass ich eigentlich auch wenn ich CPC biete bei Google, letztlich in einer CPM-Auktion bin, wenn man das sich mathematisch durchrechnet.
Aber wir waren, finde ich so, allein darüber könnte ich eine Stunde mit dir reden, aber wir waren gerade stehen geblieben bei dem Thema Einflussfaktoren aus einer Google-Perspektive und im Organischen sind es ja oft die Ranking-Faktoren und im Paid, da bist du gerade stehen geblieben, ist es der Qualitätsfaktor, der so als wesentliche Korrekturgröße aus der Perspektive von Google irgendwie einen Einfluss auf deren Produktivität hat. Und gekommen sind wir ja von dem Punkt, ist das eigentlich ein Nice-to-have oder ein Must-have? Und da waren wir wieder bei der Abhängigkeit und dem Gefangenen-Dilemma. Das heißt, wenn ein Advertiser sich entscheidet, diese Empfehlung von Google nicht umzusetzen, dann ist das der sichere Weg in die Bedeutungslosigkeit.
Ja, also ich sehe kein Szenario, wo sich, oder vielleicht hast du ja mal jemanden, ich habe nie jemanden getroffen, der sagt, wir schalten Google jetzt. Also es gab mal so legendäre Blackout-Tests bei eBay, die so ein bisschen versucht haben, die Inkrementalität von Brand-Clicks oder so zu messen. Mhm. Aber ansonsten...
Destination-Sites könnten das sein. Also ich würde sagen, jetzt gerade Booking.com, weil sie gerade nicht können und Amazon, weil sie es vielleicht nicht mehr brauchen, weil sie selbst zur Destination-Site geworden sind. Das glaube ich, das sind die ersten, die sich es leisten könnten, Google rauszunehmen.
Die können sich das am ehesten wahrscheinlich leisten. Ich glaube, bei Amazon war, die haben ja tatsächlich ihr Search Spending größtenteils eingestellt. Da lag es, glaube ich, daran, dass sie einfach vollkommen an ihren Kapazitätsgrenzen waren. Und wenn ich sozusagen viele Aufträge eh gar nicht mehr erfüllen kann, warum soll ich dann für die ich eh noch bekomme, also die ich eh bekommen würde organisch, warum soll ich dafür noch sozusagen Marge abgeben, indem ich die künstlich einkaufe?
Und ganz nebenbei, alle, die irrsinnige Kundenwerte generieren, weil sie zum Beispiel ein Subscription-Modell haben, ne? Also eine Spotify, eine Spotify, ich glaube, die könnten auch das relativ leicht runternehmen. Aber das betrifft ja nur ganz, ganz wenige und das sind doch alles Advertiser der letzteren Generation, die das Gros der Mediaspender, die sind ja davon abhängig, dass sie jedes Mal immer wieder neu discovered werden müssen, weil die Märkte sind transparent gerade im Purchase Intent Lower Funnel Bereich. Die Suche, also ich glaube, das ist ja mehr oder weniger Common Sense, ist zumindest in der Nähe, also schon am Grenznutzen angekommen aus einer Advertiser-Perspektive und sehr wahrscheinlich auch an der Skalierungsgrenze aus einer Google-Perspektive.
Genau, aus Advertiser-Perspektive ist es, glaube ich, wie du sagst, du bist eigentlich immer bereit, genau den Grenznutzen zu bieten. Und insofern sind die Nischenmärkte, also wenn man jetzt sagen würde, ein Keyword ist ein Nischenmarkt, dann ist der effizient. Ne? Das ist ein Auktionsverfahren, da kommt zur korrekten Preisfindung eigentlich, weil jeder entsprechend seinem Grenznutzen bietet. Das ist eigentlich ein sehr funktionierendes, auch wirtschaftlich effizientes System. Wo das dann aber nicht mehr funktioniert und wo man dann wieder die Nachteile eines Monopols oder eines unregulierten Monopols sieht, ist vielleicht bei den Brand-CPCs, wo es ja so scheint, als wären die, würden die ein bisschen arbiträrer festgelegt, also wo es entweder keinen zweiten Bieter gibt. Oder also, das ist für viele nicht relevant, weil sie nur 2-3 Cent oder weniger relevant, weil sie nur 2-3 Cent für ihren Brand-Click bezahlen. Bin ich jetzt aber in der irgendwie Finanzvermittlung oder habe ein Enterprise SaaS-Produkt, dann zahle ich teilweise 3-4 Euro für meinen Brand-Click. Und dann muss man sich fragen, inwiefern das gerechtfertigt, also ist das dann eigentlich noch eine Steuer dafür, dass ich in dem System existieren kann? Oder warum sollte ich jetzt sozusagen für den Traffic, der ja explizit zu mir navigieren wollte, noch bezahlen? Es ist ein bisschen, als wenn du deinen Erik-Smoothie-Shop in der Alphabetstraße hast und dann stellt dir jemand eigentlich irgendwie einen voll tätowierten Rocker vor die Tür und sagt, der geht erst wieder weg, wenn du
dir was zahlst.
Ja, wenn du dir was zahlst.
Gut, in Hamburg kennen wir das Prinzip, das nennt sich Schutzgeld. Ich glaube, in Berlin gibt es das vielleicht auch, weiß ich nicht. Das ist aber, natürlich ist das ein Dilemma, aber das ist ja im Grunde noch eine Entscheidung zwischen Wachstum und Profitabilität, weil ich kann ja darauf verzichten, diese Steuer zu zahlen. Nur dann ist Google eine Marktanteilsverschiebemaschine, die halt meine Marktanteile, also für die Brand-Searches, die Searches meiner derjenigen User, die mich schon kennen, halt zum Markt tragt. Und das Problem ist doch eigentlich, dass die User dann nicht auf meine direkte Seite gehen, entweder weil sie den Unterschied zwischen dem Suchschlitz und dem der Chrome-URL-Eingabestelle nicht unterscheiden können oder weil sie es vielleicht gar nicht so richtig mehr erkennen lässt. Oder weil ich einfach nicht gut genug war, dass die Leute gar nicht mehr vergleichen wollen, sondern gleich sagen, sie kommen zu Eriks Smoothie Shop in der Alphabetstraße. Bevor wir jetzt nochmal, ich habe jetzt nur so 2-3 Fragen, die kritisch zu Google sind, dann würde ich aber nochmal zwei, drei Fragen stellen, die vielleicht Google auch fast ein bisschen Schutz nehmen. Es gibt jetzt einen neuen Rank, ist gerade jetzt in den letzten Tagen ganz aktuell geworden, den Ranking-Faktor, der angekündigt wird, User Experience. Wir kennen ja jede Menge Ranking-Faktoren, also gerade die Dinge, die du schon genannt hast, also alles mobil optimiert, alles super schnell laden. Jetzt ist gerade vor 48 Stunden irgendwie nochmal deutlich, du hast es schon sehr früh angekündigt, ich glaube schon im Jahr 2012 habe ich von dir gelesen oder gehört, dass User Experience natürlich im Grunde das Kriterium sein muss, was Google vorgibt. Das ist natürlich schwer zu quantifizieren. Und jetzt haben sie gesagt, im Jahr 2021 wird das der wesentliche Treiber sein, User Experience. Was bedeutet das? Also gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gesagt haben, wir sind alle super abhängig von Google. Jetzt kommt jetzt so ein Faktor, den ich jetzt nicht messen kann. Ich weiß ja nicht, ob es ein Lighthouse geben wird, der mir dann im Grunde ein quantitativ nachvollziehbaren User Experience Score rausgeben wird, auf den ich optimieren kann. Kannst du mir das bitte erklären?
Ja, das ist schon so ein bisschen der große Bogen um alles, was wir bisher gesagt haben. Also tatsächlich ist so, das hätte man SEO klassisch erklärt vor 10 Jahren, dann sind das 3 große Säulen. Das eine ist der Content auf der Webseite, das zweite ist irgendwie die Infrastruktur, das sogenannte technische SEO, die Seite zugänglich für den Bot zu machen und besonders einfach das Crawling und die Indizierung von Google eigentlich zu unterstützen. Und das dritte ist die Popularität, die sich hauptsächlich über die Links, die auf die Webseite zeigen, definiert. Das ist so die klassische Dreiteilung im SEO. Und der vierte Teil, der meiner Meinung nach so ungefähr vor 10 Jahren dazu kam tatsächlich, ist die sogenannte User Experience. Weil wie Googles Algorithmus bisher ausgesehen hat, oder eher so bis vor 5 Jahren oder bis vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurück, ist, dass es eben diese 200 sogenannten Ranking-Faktoren sind. Da muss man bei der Terminologie ein bisschen vorsichtig sein, erkläre ich gleich warum. Die Ranking-Faktoren sind 200 verschiedene Sachen. Kommt das Keyword auf dem Page-Title der Seite vor und so weiter und so fort. Und die sind alle eigentlich Proxy-Metriken, die versuchen zu erkennen, ist eine Seite wertvoll für den User. Also ist sie qualitativ hochwertig. Das definiert sich dann eben durch die Links und so weiter und so fort. Und was Google natürlich eigentlich will, ist, dass die beste Webseite oben steht. Und diese Ranking-Faktoren waren nur eben so Stellvertreter, die statistisch eine gewisse Korrelation hatten mit guten Webseiten. Was Google jetzt aber immer besser kann, ist einfach direkt die Response des Users messen. Und das ist letztlich die User Experience. Also hält er sich lange auf der Seite aus oder fliegt er sofort zurück zu Google und klickt das nächste Ergebnis. Und das wird mehr und mehr einfach diese Ranking-Faktoren ersetzen. Die bleiben irgendwie als Hygienefaktoren existent. Das ist nicht so, dass man das jetzt alles vergessen kann. Aber im Fortschritt mit der Fähigkeit von Google zu erkennen, was Nutzer eigentlich wirklich wollen, werden sich auch alle Ranking-Algorithmen eigentlich immer stärker in die Richtung User Experience bewegen. Und was jetzt mehr oder weniger erstmals passiert, ist, dass Google wieder, und das ist dann wieder die Regulierung, dass sie sich auf Metriken festgelegt haben. Also es gibt ja aus der Page-Speed-Analyse, also der Geschwindigkeit einer Website, so eine Vielzahl von Metriken, wo immer ein bisschen unklar war, welche jetzt die ausschlaggebende ist. Also es ist die Server-Response-Zeit oder es ist die Fully-Load.
Entschuldigung, wenn ich da einhaken darf. Man muss ja grundsätzlich sagen, dass die Gewichtung, den Einfluss von Ranking-Faktoren, dass das ja im Grunde niemals wirklich transparent war und vermutlich auch nicht richtig transparent wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil auf der einen Seite hören wir seit irgendwie 2001, also Quatsch, seit es Google gibt, hören wir das Mantra, dass es um die User Experience geht. Und natürlich, weil Google dann sehr schnell Marktanteile gewonnen hat, hat es eine andere Industrie. Es gibt eine Industrie, aus der du kommst, die SEO, also diejenigen, die das Ranking aus einer Advertiser-Perspektive optimieren. Und natürlich damit damals, um das nicht zu missbrauchen, ist das intransparent gehalten worden und immer so nebulös. So, und jetzt verstehe ich Relevanz. Ja? Und ich verstehe auch, dass man Relevanz aufgrund von externen Faktoren, wie Links zum Beispiel, also die Link-Autoritäten, irgendwie, dass man das reinkriegt, das ist dummerweise leicht manipulierbar, dass man die Relevanz von Content auch beurteilen kann. So einfache Sachen wie, dass Content, den es überall gibt, weniger wertvoll ist als Content, der einzigartig ist und dann auch noch eine hohe Nutzerinteraktion irgendwie generiert. Aber jetzt der nächste, also es war schon immer intransparent. Aber, und der nächste Schritt zur Experience, der ist ja im Grunde natürlich noch mehr verhaltensbasiert aufgrund der User. Aber Relevanz und Experience ist ja nicht das Gleiche, genauso wie ja Suchen auch nicht gleich. Ne? Wir haben informative Suchen, navigationale, wir haben transaktionale Suchen. Wie kann ich mich denn da als Advertiser aus diesem sehr opaken System jemals irgendwie befreien, damit ich da meine Initiativen richtig einordnen kann? Oder würden wir vielleicht sagen, ey, SEO ist sowieso eine Kategorie, die ein sehr klares Enddatum hat, was wir nur noch nicht kennen. Und ich konzentriere mich auf die Fähigkeiten, die ich brauche, um im Grunde in Zukunft alles nur noch paid-orientiert zu machen.
Da stecken ganz viele Fragen drin. Ja. Also, ich glaube, alle organischen Kanäle haben Verfallsdatum. Ne? Also das ist
auch ganz wichtig für unsere Facebook-Kollegen.
Genau, da sieht man es eigentlich am besten, dass wenn man eine Facebook-Seite vor 10 Jahren hatte, dann hat man jeden Nutzer erreicht für diese Firmenseite. Heute erreicht man unter 1% der Nutzer, wenn man nicht sozusagen da ein paar Schecks hinterher schmeißt.
Unter großem Gejammer.
Genau. und das andere, was ich spannend finde, ist, warum die Frage gut ist, du sagst vollkommen richtig, dass bisher die sogenannten Ranking-Faktoren waren immer unheimlich intransparent eigentlich. Das heißt, die wurden irgendwie so ein bisschen erforscht und reverse-engineert von SEOs, aber letztlich hat Google die niemals bestätigt, wirklich. Und es gibt aber 4, 5 Faktoren, die Google öffentlich gemacht hat, und das ist, glaube ich, immer dann, wenn Google eben sich eine gewisse Handlung durch die Webseitenbetreiber wünscht. Das war das Thema PageSpeed, das war das Thema Secure Web, wo sie, glaube ich, ihre Daten einfach ein bisschen fencen wollten und sicherstellen, dass da niemand dazwischen die Daten abschnüffelt. An PageSpeed hat Google ein großes Interesse, weil es einerseits das Crawling effizienter macht. Wenn das Web doppelt so schnell wird, kann ich die Hälfte der Datacenter abbauen, theoretisch kostenmäßig. Andererseits ist PageSpeed eben ein großer Einflussfaktor auf die User Experience und damit auch auf die Conversion. Das heißt, werden die Webseiten schneller, steigt die Conversion, steigen die AdWords-Bits. Trotzdem vollkommen richtig, es ist ein Net-Good für den User. Ne? Also man kann bei all diesen Maßnahmen eigentlich nicht sagen, dass das nicht auch gut für den User wäre, aber das würde der Diktator ja immer behaupten, dass man die Eliten keulen muss, damit das Volk gedeihen kann. Oder. Dann, um drauf zurückzukommen, also jetzt wären wieder wieder Ranking-Faktoren entblößt. Das heißt, da gibt es wieder eine gewisse Lenkungssehnsucht von Google. Und um das so ein bisschen messbar zu machen, etablieren sie eigentlich drei Messwerte, die sie für am wichtigsten halten. Der eine spielt sehr stark darauf ab, wie schnell die erste, sagen wir, die wichtigsten Elemente der Webseite sichtbar werden. So eine Art First Meaningful Paint. Also das ist, glaube ich, das, was Leute oft zum Abspringen bringt, wenn einfach gar nichts gefühlt mit der Webseite passiert. Das nächste ist dann ein Score, der sehr stark an die Interaktivität anlehnt. Das ist sozusagen, verhindert die Frustration. Wenn du siehst, die Webseite lädt, dann gibst du dir vielleicht noch extra zwei Zeit. Deine Geduld steigt dann um 2 Sekunden, würde ich behaupten. Und wenn du dann aber noch nichts tun kannst, dann springst du auch dann ab. Mhm. Das heißt, dann gibt es einen Score, der genau das adressiert. Und der dritte, die Stabilität. Das verhindert im Prinzip, dass, wenn ich jetzt anfange zu interagieren mit der Webseite und dann werden noch irgendwelche CSS und Diffs nachgeladen, die dann doch wieder alles verschieben. Und das etablieren sie jetzt sozusagen als Good Practice Standard. Und das wird jetzt dazu führen, dass in allen Unternehmen sich Roadmaps verschieben, weil wir jetzt erstmal das machen müssen, weil Google Traffic ist so wichtig, der SEO Traffic, einfach weil er einen großen Beitrag bei der Fixkostendeckung hat oder der Subventionierung der anderen Marketingkanäle über den über die Kostenumsatzrelation oder die Blended Acquisition Costs. Das heißt, da schreien jetzt die SEOs in allen Abteilungen, wir müssen hier diese Scores erhöhen, obwohl das Erhöhen der Geschwindigkeit ja auch vorher schon sinnhaftig war. Ne? Genau. Eigentlich ist die Not ist gar nicht gestiegen, würde ich behaupten. Also man hätte sich mit diesem Thema, also jeder Webseitenbetreiber wäre vor 5 Jahren gut beraten gewesen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Dass Google das jetzt nochmal sozusagen nachdrücklich etabliert, ist einfach wieder eine Beschleunigung des Vorgangs, den Google für wünschenswert hält. Und da müssen wir alle darauf reagieren.
Ich habe, finde ich total beeindruckend, also in der Klarheit, in der du das sagst, es ist natürlich keine leichte Kost, aber es ist aufgrund der Relevanz, also der Spending-Relevanz und der Abhängigkeit, die wir von dieser Marktanteilsverteil- und Versteigerungsmaschine haben, total wichtig für jeden Advertiser, würde ich es behaupten, dass er sich darüber sehr, sehr bewusst ist, welche Mechanismen dort wirken, weil wenn ich das Geschäftsmodell meines größten Suppliers nicht verstehe, dann kann ich im Grunde auch meine taktischen und strategischen Maßnahmen im Grunde nur sehr erratisch irgendwie auf die Strecke bringen, und das Dilemma, ich muss ja kein Mitleid mit Google jetzt haben, aber die Perspektive, die Google jetzt hier hat, ich finde, die wird, je länger ich dir zuhöre, und ich habe ja auch schon deine Publikation davor immer sehr, sehr aufmerksam verfolgt. Ich kann jedem empfehlen, die in den sozialen Medien zu folgen für alles, was noch kommt. Aber dieses Dilemma ist ja ein offensichtliches, und deshalb ist die Handlungsalternative für den Advertiser natürlich umso herausfordernd, ne? Weil er seine Prioritäten natürlich auch richtig setzen muss, gerade auf einer mittel- bis langfristigen Perspektive. Ich habe angekündigt, dass ich so ein bisschen was Google in Schutz nehmen möchte. Das andere ist immer Google, also zum einen, ich stimme dir zu, im Kern Geschäft, das sieht alles sehr, sehr nach Peak aus, und ehrlich gesagt ist mir das auch fast egal, ob du, wie du so vorhin sagtest, du hättest das vor 3 oder 5 Jahren vielleicht auch schon so gesagt, das geht mir ähnlich, aber ich muss ja nicht den Zeitpunkt richtig bestimmen, ich muss als Advertiser im Grunde meine Initiative und meine Organisation irgendwie weiterentwickeln, dass es mich in 5 und 10 Jahren auch noch gibt, ja, und da muss ich mir jetzt nicht die Gedanken von Google zu sehr machen. Google steht ja auch aus Gründen unter Druck, also zwei Gründe, also erstens Facebook. Ich habe jetzt am wenigsten von allen dreien, habe ich mit Facebook im Grunde, bin ich jetzt persönlich am skeptischsten, was eine mittelfristige und langfristige Perspektive angeht, aber Facebook hat das Geschäft des Audience Buyings und in vielen Bereichen auch des Bewegtbilds Google abgegraben, meiner Meinung nach. Aber vor allen Dingen Amazon, weil das waren die ersten, die im Grunde die Destination-Site für Produktsuchen wurden, und das war ja mal in der E-Commerce-Welt, das war ja damals neben Reise, Travel, Finance, war das eins der größten Revenue-Pockets, die Google besessen hat. So, Amazon hat eine riesen Erfolgsgeschichte im transaktionalen, also im Retail als auch im Media-Bereich gehabt, werden wir gleich zu kommen. Und jetzt könnte man sagen, für alle, die jetzt nach Regulierung schreien, ich würde sagen, kommt eh zu spät, denn für die Geschäftsmodelle der Zukunft, also für Bewegtbild und Audience Buying, sind die meisten der neuen Herausforderer strukturell besser aufgestellt als Google. Also Amazon und Facebook in der westlichen Welt.
Absolut. Ich glaube sozusagen, wenn man heute ein neues Antitrust-Verfahren im Shopping-Bereich starten würde, dann könnte Google sehr gut behaupten, dass sie nicht das Problem sind, weil Amazon eigentlich viel, viel größer ist, weil es passieren mehr Produktsuchen auf Amazon als bei Google inzwischen. Zum Zeitpunkt des tatsächlichen EU-Verfahrens war das noch ganz anders. Da hatte Google auch in der Produktsuche die absolute Vormacht und Hegemonialstellung. Heute hat sich das dann eben doch sehr stark verändert, einfach weil Amazon das auch großartig exekutiert, die Strategie.
In den Transaktionen, also das eine dort, wo Audience Buying bewegt wird zum Beispiel, also die Media-Marketing-Gattung der Zukunft. Also die Transaktionalen würde ich sagen, da würde ich auch noch negative Sachen bei Google finden. Also zum Beispiel Google als Marktteilnehmer, ne? Google Jobs, Google Flights. Das ist jetzt alles nicht mehr so im Thema, weil wir jetzt so unter Corona-Einfluss stehen. Hätten wir uns vor einem Jahr unterhalten, hätten wir gesagt, hey Moment, wie sieht denn das aus? Auf der einen Seite nehmen die Kohle der Kajaks, Expedias dieser Welt. Auf der anderen Seite haben sie eigene Produkte, mit denen sie nicht nur eine Auktion betreiben, sondern wo sie auch noch eigene Monetarisierung auf transaktionaler Basis machen. Also Media Player und Transaktionsplayer gleichzeitig. Das ist alles nicht mehr so im Fokus, weil die Welt sich so ein bisschen weitergedreht hat. Das Thema wird wiederkommen. Aber jetzt wenn wir über Media sprechen und gerade so den FMCGler vor Augen, den CPGler, den Automotive, der jetzt vielleicht nicht gerade ein Tesla ist, der der Bedarf wecken muss, der Zielgruppen erreichen muss, um neue Produkte, neue Marken irgendwie zu etablieren, der ist, vielleicht geht er auch zu Google, also bei Display und digital Bewegtbild, aber sehr wahrscheinlich wird er auf einem regelbasierten, auktionsbasierten Modell in Zukunft bei solchen Playern wie Amazon und Facebook seine Zielgruppe mindestens genauso gut treffen, wäre meine These.
Absolut. Ich finde, stoße mich so ein bisschen an der Einteilung im Bewegtbild. Ich glaube, bei mir im Kopf ist die Einteilung, es gibt einfach sehr intent- und transaktionsgetriebene Modelle. Das ist ein Amazon, das ist ein Google Search. Und dann gibt es attention-basierte Modelle. Und ich glaube, es widerspricht sich gar nicht deiner Aussage. Und da zählt eben nicht nur klassisches Video-Advertising und lineares TV oder so rein, sondern da ist eben auch ein Minecraft oder ein anderes Computerspiel oder Twitch oder sowas mit drin. Also alles, wo das Businessmodell Kill My Time oder Klau mir meine Zeit ist, das ist eigentlich, und früher war es so, dass es ein Riesenschiff gab, das ist alles von offline auf online gekommen und online ist alles gewachsen. Und inzwischen sind wir, glaube ich, online bei einem Nullsummenspiel, wo sich Kanäle gegenseitig oder wo Formate sich gegenseitig die Zeit klauen. Also Computerspiele klauen sie von YouTube klaut sie vielleicht von Netflix Quibi oder TikTok klaut es denen wieder.
Total. Philipp, wenn ich da kurz eintauche, ich glaube, wir meinen bei das Gleiche aus einer in alten Advertiser-Gattung. Ich glaube, dass du sagst genau richtig, irgendwie die Eyeballs, der Kampf um die Aufmerksamkeit gerade aus einer Publishing- und Monetarisierungsperspektive, total richtig. Aus einer Advertiser-Perspektive ist ja oft nochmal die Unterscheidung zwischen Bedarf decken und Bedarf wecken. So, ne? Und wenn wir sagen, wie das Lower Funnel oder schon da Nachfrage wird nochmal umverteilt oder neue Nachfrage oder vielleicht gar nicht artikulierte Nachfrage muss geweckt werden und Upper Funnel, also so wie in der alten Kategorie, ne? Und dafür sind solche inspirierenden Lean-Back-Möglichkeiten, wie die alte Werbeunterbrechung, da ist also das Thema des Displays und des Bewegtbilds, die Gattung, die halt am ähnlichsten sind, wie zum Beispiel das analoge Fernsehen und in der ganz, ganz früheren Welt das Print-Advertising.
100%, ja. Und um das dann jetzt nochmal zusammenzuführen, also die Intent, und das ist das, was sagen, die Absatzmodelle haben wir gerade abgegrenzt, jetzt bleiben die Attention-Modelle, das ist Bedarfwecken, wie du vollkommen richtig sagst, zurück. Und auch da gibt es, glaube ich, eben eine Trennung zwischen werbefinanzierten Modellen und nicht werbefinanzierten Modellen, wie Computerspielen, wie Subscription-Services, wie ein Netflix oder ein Amazon Prime, die ja nicht werbefinanziert sind, die rauben aber Zeit. Und ich glaube, ein Unternehmen wie Amazon hat zum Beispiel ein hohes Interesse daran, dass Leute mehr Zeit in nicht werbefinanzierten Attention-Kanälen verbringen. Also dass ich ihnen, und deswegen meinte ich auch an anderer Stelle, dass man in diesen Kinos, die Amazon eventuell kauft, dann eben auch umsonst vielleicht die Amazon-Serien schauen kann. Weil Amazon muss doch ein Rieseninteresse daran haben, dass Leute nicht vom linearen Fernsehen sitzen und nicht vor anderen werbefinanzierten Attention-Kanälen. Also auch nicht von einem Instagram oder einem einem, vielleicht TikTok sogar.
Ja. Ja? Ich glaube, dass diese Schlacht um die Eyeballs, glaube ich, vielen noch gar nicht so richtig bewusst ist. Also du hast ja gerade gesagt, Amazon kann im Grunde kein Interesse haben, dass Menschen lineares TV gucken. Und das ist ja nicht nur Amazon, es ist ja auch Netflix. Mhm. Wir haben Disney als neuen Player mit sicherlich anderem Background. Und das wird natürlich für diese Riesenwelle der alten TV-Dollars ein ganz entscheidender Punkt sein, wo überhaupt Marken, Advertiser, die halt kein reines Direct-to-Consumer-Geschäft haben, wo die im Grunde ihre Zielgruppen zukünftig noch erreichen können. Gerade sieht man jetzt schon, das ist ja vollkommen transparent, erstaunlicherweise, dass jüngere Zielgruppen, kaufkräftige, gut ausgebildete, klar orientierte Zielgruppen, lineares Fernsehen, egal in welchen Märkten wir halt gucken, unterschiedlich ausgeprägt, aber ich glaube, der Trend ist ganz klar, dass lineares Fernsehen im Grunde sein Studi-VZ-Moment haben wird. Auch da wissen wir halt nur nicht, wann das so ist. Und jetzt machen wir was ganz Besonderes. Erstmalig in der Geschichte des Marketing Transformation Podcast machen wir jetzt einen Cliffhanger, weil wir sind jetzt mit unserer Zeit schon so fortgeschritten, dass wir eine zweite Folge machen werden. Wir als Cliffhanger werden jetzt gleich darüber sprechen, was die neuen Herausforderer von Google, aber auch von Facebook in Zukunft gerade in diesem Bewegtbild-Ding erreichen werden, was Advertiser überhaupt tun können, um sich diesen neuen Paradigmenwechsel und diesen neuen Playern überhaupt zu stellen, um nicht in dieser Schlacht unterzugehen. Deshalb schaltet nächsten Montag wieder ein, wenn wir den zweiten Teil dieses wirklich aus meiner Sicht super spannenden Podcasts mit Philipp hier fortsetzen. Ihr müsst jetzt im Grunde nur noch 4 oder 5 Mal schlafen und dann geht's weiter. Vielen Dank schon mal.
Sehr gern.